Steigere dein Selbstbewusstsein und schaffe mit unserem Podcast eine Realität nach deinen Vorstellungen. Viel Freude beim Zuhören und Umsetzen. Hier ist auch schon dein Gastgeber, Philipp.
Hey, ich bin Philipp von Erfolgsrhythmus und heiße dich herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Aus aktuellem Anlass möchte ich mit dir heute gerne über ein wichtiges Thema sprechen, welches mich auch selbst die letzten Tage bewegt hat, denn ich bin gerade dabei, eine ganze Menge neuer Songs zu lernen und habe mir gedacht, dass es für dich auch hilfreich sein könnte, wenn ich an dieser Stelle meine Erfahrungen mit dir teile. Denn je nachdem, wie viel Zeit du hast, neue Songs oder auch neue Kompositionen im Symphonischen Blasorchester zum Beispiel oder im Sinfonieorchester zu lernen, braucht es ein strukturiertes Vorgehen und dabei ist es besonders wichtig, dass du diese Struktur einhältst, um in der vorhandenen Zeit auch die gewünschten Ziele zu erreichen. Also, lass uns gleich mit dem ersten Schritt beginnen. Ich beginne immer damit, mir einen Überblick über das vorhandene Material zu verschaffen, wenn ich anfange, ein neues Lied zu lernen, indem ich einfach am Anfang reinhöre und auf bestimmte Dinge achte. Hier kann man generell auf zwei Arten vorgehen, je nachdem, wie viel Zeit man zur Verfügung hat. Und ich empfehle meiner Erfahrung nach am liebsten die explorative Variante. Explorativ heißt, du setzt dich an dein Schlagzeug mit deinen Kopfhörern und startest einfach ganz unvoreingenommen das betreffende Lied. Und dann achtest du einfach mal darauf, ja, ob du bestimmte Dinge, bestimmte Rhythmen erkennst und probierst schon beim ersten Zuhören aktiv mitzuspielen. Und wenn du dann mitspielst, achte bewusst auf Melodieverläufe, auf Wendungen, Pausen und generell einfach darauf, in welche Richtung dich der Song führt. Und das bringt mir insofern sehr viel, weil ich einfach beim ersten Anhören schon ins Tun komme und besonders in Richtung Spannungsbogen und Songverlauf sensibilisiert werde. Denn ich muss ja, wenn ich beim Zuhören mitspiele, immer am Ball bleiben und darauf achten, dass ich wichtige Stellen und Übergänge rechtzeitig erfasse. Und deshalb mag ich so diese explorative Variante, denn sie hat den Vorteil, dass wir beim ersten Zuhören schon aktiv üben. Wenn du jetzt weniger Zeit hast, dann macht es aus meiner Sicht Sinn, das erste Zuhören gleich mit einem Notenblatt und einem Stift anzugehen, um sich eben Notizen zu machen. Denn, das bringt uns auch gleich zum zweiten Punkt, nachdem du das Material kennengelernt hast, musst du den Bauplan aufzeichnen, wenn man so will. Denn wenn wir etwas Neues lernen wollen, also sprich ein neues Lied, müssen wir dessen Struktur verstehen. Jede Komposition besteht aus einem bestimmten Schema. Vielleicht erinnerst du dich sogar noch an deine Schulzeit, da gab es mal die Rondo-Form oder die Sonatenhauptsatzform und ein ähnliches Prinzip lässt sich auch auf die moderne Popliteratur anwenden. Denn die Songs, die wir spielen, bestehen in aller Regel aus einem Intro, aus mehreren Versen oder Strophen und aus immer wiederkehrenden Refrains, auch Chorus genannt. Und wenn du diese Bestandteile erkennst, kannst du auch den Spannungsbogen des Songs verstehen. Ja, es gibt ja auch noch ein paar andere Strukturelemente wie Pre-Chorus oder die Bridge. Und diese sind einfach dann verbindende Elemente. Ja, der Pre-Chorus zum Beispiel verbindet den Vers mit dem Chorus. Und die Bridge ist auch eine Art Überleitung. Auf diese Dinge kannst du dann einfach achten, wenn du dir Notizen machst und gewöhne dir auch an, dass du diese Teile entsprechend bezeichnest, einfach, dass du Anhaltspunkte bekommst und weißt, wann bestimmte Passagen starten oder enden. Zum Intro kannst du dir dann zum Beispiel auch gleich notieren, wann bestimmte Instrumente, Instrumentengruppen oder der Gesang einsetzen. Neben wichtigen Stellen, die beim ersten Zuhören schon auffallen, notiere ich mir auch immer die Dauer, zum Beispiel die Dauer des Verses, in aller Regel so 8 bis 16 Takte, und schreibe mir dann auch auf, wann bestimmte Übergänge erfolgen, zum Beispiel ob der Fill-In jetzt 2 Takte geht, ob er nur einen halben Takt geht und so weiter und so fort. Und so kann ich beim Zuhören quasi live mitschreiben und die Zeit nutzen, um schon die Grundlage für das spätere Leadsheet zu legen. Nach diesem Schritt hast du also schon ein erstes Bild und einen Überblick über den Song, und mit etwas Übung kannst du zum Beispiel auch Fill-Ins und die Notation, die der Drummer spielt, gleich mitschreiben, wobei hier klar gesagt werden muss, diese dient als Anhaltspunkt, auch um die Charakteristik und die genre-typischen Elemente mal zu notieren. Aber behalte dir auch immer etwas Freiheit für deinen eigenen Stil und deine eigene Spielweise. Wichtig sind, wie gesagt, Übergänge und spezielle Stellen wie Breaks, denn keiner spielt gerne in eine Pause rein, denn das merkt man nämlich erst, wenn es zu spät ist. Ganz gravierend sind übrigens Generalpausen im Orchester, also egal ob Orchester oder Band, achte auf die Struktur, auf Übergänge und markante Stellen und schau, dass du als Drummer entweder die richtigen Signale gibst oder dann auch die Passagen entsprechend für die Band und mit der Band gemeinsam abschließt. Im dritten Schritt geht es um den Groove, sprich den Rhythmus, den der Schlagzeuger spielt. Den Groove kannst du theoretisch auch schon gleich bei Beginn, also beim ersten Anhören, aufschreiben, und mit etwas Übung wirst du sehen, dass du die Rhythmen und ja, die Schläge und den Beat, den der Drummer spielt, immer leichter erkennen. Ich möchte dieser Aufgabe oder diesem Teil des Lernens jedoch hier einen separaten Schritt widmen, um auch die Vielschichtigkeit von Rhythmen aufzuzeigen und darauf einzugehen, wie man Rhythmen musikalisch gestalten kann. Daher Schritt für Schritt. Beim Groove achte ich zuerst darauf, ob es sich um einen binären oder einen ternären Groove handelt. Binäre Grooves basieren auf einer Zweierteilung, sprich, dabei geht es um normale Achtelgrooves, denn 2 Achtel bilden ja bekanntlich eine Viertelnote, und es sind einfach typische Grooves für die Pop- und Rock-Literatur, wohingegen ternäre Grooves auf einer Dreierteilung basieren, sprich aus Triolen bestehen, was wir in den Genres Swing, Shuffle oder Blues wiederfinden. Als kleine Übung oder Challenge hier für zwischendurch, achte mal darauf, wie lange du brauchst, um bei Songs zu erkennen, ob es sich um einen binären oder ternären Groove handelt. Du wirst sehen, das geht ziemlich schnell und ist absolut kein Hexenwerk. Und ich kann dir auch an dieser Stelle versprechen, dass du, je mehr Erfahrung du sammelst, desto einfacher die Bestimmung vornehmen kannst. Und irgendwann wirst du auch einen Punkt erreicht haben, an dem du beim Zuhören parallel den Groove notierst und die Länge des Verses einträgst und so weiter und so fort. Wichtig ist einfach, dass du dir bewusst machst, dass es unglaublich wichtig und wertvoll ist, einen bestimmten Grundwortschatz des Schlagzeugspiels, also ein Vokabular, zu haben, und dieses eignest du dir sehr gut über neue Songs an. Im Großen und Ganzen, jetzt mal lateinamerikanische Rhythmen außen vor, reichen dir ein Achtelgroove und ein triolischer Groove. Mit diesen beiden kannst du schon sehr viele Songs spielen, aber mach dir auch bewusst, dass diese nur die Grundlage schaffen, auf der du dann alles weitere aufbauen kannst. Denn, da kommen wir jetzt noch gleich drauf, diese Grooves lassen sich variieren und auch in Bezug auf die Musikalität abwandeln. Und deshalb ist es wichtig, dass du auch deinen Horizont da ständig erweiterst. Wenn ich nun einen Groove analysiere, achte ich, nachdem ich das Thema binär, ternär geklärt habe, immer zuerst auf die Bassfigur, also auf die Noten, die die Bassdrum spielt. Du kannst auch darauf achten, was der E-Bass spielt und dich anhand dieser rhythmischen Patterns orientieren und quasi davon die Bassdrum-Figur ableiten, aber normalerweise hörst du die Bassdrum dermaßen prominent raus und dann kannst du den Rhythmus gleich erkennen. Und du solltest ohnehin darauf achten, dass Bassdrum und E-Bass sich in Bezug auf die Rhythmik überlagern und dass es da bestimmte Kongruenzen im Groove gibt. Einfach damit sich beides schön übereinander fügt. Daraufhin notiere ich mir dann immer gern die Hi-Hat-Figur und die Snare-Drum und wenn dieses Gerüst steht, hast du quasi schon deinen Groove fertig notiert. Beim zweiten Anhören kannst du dann, je nachdem wie fit du bist, auch beim ersten, auf bestimmte Nuancen achten, zum Beispiel wann der Drummer bestimmte Akzente setzt oder was für Ghost Notes er spielt, wann er bestimmte Fills macht oder inwieweit er den Groove orchestriert, sprich, ob er jetzt die Tom-Toms einbindet, die Glocke am Ride-Becken und so weiter und so fort. Und das kann dich inspirieren, du kannst aber auch diese Art zu spielen dann als Anhaltspunkt für dich nehmen. Ja, ich habe es jetzt gerade schon vorweggenommen, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Grooves rein instrumentell abzuwandeln. Man kann zum Beispiel die Spielweise der Snare Drum variieren, diese normal auf dem Trommelfell, man sagt dazu auch in den Noten dann Head, spielen oder man kann auch mit Sidestick spielen, um einen Rimklick zu erzeugen. Eine weitere Spielart ist dann natürlich noch der Rimshot. Also allein auf der Snare Drum gibt es 3-4 Spielweisen, die es uns ermöglichen, den Klang zu variieren, wenn wir jetzt mal experimentelle Dinge wie Spielen mit den Händen erstmal ausklammern. Denn in der Country-Musik gibt es auch oft die Variante, dass ich einen Shuffle oder also was man auf der Hi-Hat spielen könnte, auf der Snare-Drum-Kante, sprich dem Spannreifen, spielt. Du siehst also, da gibt's ganz viele Möglichkeiten, gestalterisch aktiv zu sein. An dieser Stelle habe ich dir ein Beispiel mitgebracht, wie sich ein Groove orchestrieren lässt. Wie hier gleich zu hören, kann man den Groove entweder standardmäßig auf Hi-Hat, Snare und Bass Drum spielen, oder man kann die Bestandteile des Rhythmus auf das vorhandene Instrumentarium des Drumsets aufteilen, zum Beispiel indem man die Achtel anstelle auf der Hi-Hat auf den Tom-Toms spielt. Darüber hinaus gibt es noch verschiedene Dynamiken, man kann die Spielweise immer ein Stück weit anhand des Spannungsverlaufs ändern, indem man die Bassdrum variiert, man kann die Snare-Drum, wie bereits erläutert, variieren und damit geht auch immer die Dynamik ein Stück weit Hand in Hand, denn ein Sidestick-Groove klingt immer etwas leiser als ein Groove, den du mit Rimshots spielst. Und somit kommen wir auch schon zu Schritt 4. Also nochmal als kurze Lagebestimmung. Wir haben uns mit dem Material vertraut gemacht, wir haben die Struktur erfasst und wir haben den Groove erkannt und bestimmte Nuancen herausgearbeitet. Und im nächsten Schritt würde ich daher nochmal auf markante Stellen eingehen. Wir haben es schon ein Stück weit vorweggenommen, im Schritt Struktur erfassen. Und wie eingangs schon vorweggenommen, schaue ich, wenn ich die Struktur erfasse, eigentlich auch schon nach diesen markanten Stellen. Aber manchmal ist es auch gut, diese nochmal separat zu beleuchten. Zum Beispiel, wenn bestimmte Breaks oder Pickups einfach ein bisschen komplexer sind in ihrer Rhythmik. Nochmal, vielleicht für die, die noch nicht wissen, worin jetzt genau die Unterschiede bestehen zwischen Pickup, Break und Fill. Fill-ins dienen immer dazu, Überleitungen auszufüllen. In aller Regel Überleitungen zwischen Vers und Chorus. Und über diese Überleitungen können wir als Schlagzeuger Signale geben und Impulse setzen, zum Beispiel in Richtung Lautstärke-Steigerung oder Spannungssteigerung. Zum Beispiel eben vom Vers zum Chorus. Auf ähnliche Weise lassen sich aber auch über die Becken ganz wichtige Impulse und Signale setzen, weil wir hierüber Schwerpunkte setzen können, die der Band wiederum helfen, im Song zu bleiben und diesen mitzugestalten. Unter Pickups fallen Stellen, an denen du quasi als Schlagzeuger den Song mit aufnimmst oder die Band einlädst, mit auf den Zug aufzuspringen. Man hört es zum Beispiel bei Songs im Bereich Soul ganz oft, dass der Schlagzeuger vor dem Intro ein Einsatzsignal auf die 4 gibt mit der Snare. Manchmal sind es auch längere Pickups über 2 oder 3 Zählzeiten und die leiten aber immer auf den eigentlichen Beginn des Songs hin, wo dann die komplette Band mit einsteigt. Und solche Stellen können natürlich in ähnlicher Form auch immer im weiteren Verlauf einer Komposition wieder auftauchen, zum Beispiel nach einem Break. Denn Breaks sind das genaue Pendant zu den Pickups. Ja, bei den Pickups laden wir ein zum Spielen. Bei den Breaks hingegen signalisieren wir der Band, dass eine bestimmte Passage endet und wir leiten über den Break eine Pause ein. Und genau deshalb sind diese Stellen so enorm wichtig, denn sie unterbrechen den Fluss des Songs und den Groove. Und es ist einfach grundlegend, dass du diese Stellen als Schlagzeuger schon beim Lernen verinnerlichst und dich für diese sensibilisierst, denn an diesen Stellen musst du besonders aktiv werden, um den weiteren Verlauf mitzugestalten und zu steuern. Wenn du nun also weißt und dir notiert hast, wie der Song aufgebaut ist, wie der Song zu laufen hat, wo besondere Stellen liegen und wie du diese musikalisch steuern kannst, dann besteht für mich der nächste Schritt aus diesen Erkenntnissen, also er besteht darin, aus diesen Erkenntnissen ein Leadsheet zu schreiben. Und bei Schritt 5, den Leadsheets, vertrete ich den Standpunkt, dass diese, jetzt muss ich kurz überlegen, so genau wie möglich, aber nur so detailreich wie nötig sein sollten. Ich hoffe, das hast du verstanden. Also ich gestalte für mich Leadsheets immer so, dass ich grobe Anhaltspunkte habe, aber nicht jeden Takt ausnotiere. Also es wäre zu viel des Guten, denn es reicht in den meisten Fällen aus, wenn du dir das Intro ausnotierst, dann zum Beispiel zum Beginn des Songs den Groove und wie der aufgebaut ist und darüber hinaus einfach markante Stellen oder zum Beispiel Passagen, in denen du zum Beispiel mit dem Bläsersatz der Band unisono spielen musst, also eine Stelle, an der die Rhythmik genau übereinander liegen muss. Dann musst du diese Rhythmik natürlich kennen und wissen, wie sie zu spielen ist und wann sie kommt. Und da macht es dann durchaus Sinn, das Leadsheet an solchen Stellen detailreicher zu gestalten. Verse oder Chorus hingegen, die sind ja immer nach einem ähnlichen Prinzip oder gleich sogar aufgebaut und da reichen dann Faulenzer oder Slash-Notation, um diese Passagen entsprechend zu notieren. Vergiss zwischendurch im Leadsheet auf jeden Fall auch nicht Signale aus der Band, wie gesagt schon vorher markante Textstellen oder bestimmte Bläser, Gitarren oder Basseinsätze aufzuschreiben, denn die sind dann im Zweifelsfall deine Versicherung dafür, dass du den Einsatz kriegst und weißt, wo die Übergänge liegen. Denn so mache ich es auch gerne im Orchester, wenn man zum Beispiel lange Pausen hat. Es gibt ja im Bereich Klassik, ich denke, allseits bekannt sind dann diese Beckenstimmen, also Konzertbecken, die irgendwie 200 Takte Pause haben und dann am Schluss nochmal 2 Schläge oder im Zweifelsfall nur einen Schlag spielen. Und da macht es dann einfach Sinn, wenn man sich Stichnoten reinschreibt oder bestimmte Einsätze der anderen Instrumente. Man tut sich einfach leichter und hat auf diese Weise eine Versicherung, wenn man sich mal verzählt oder nicht genau weiß, wo man denn jetzt aktuell liegt im Song. Ja, und um dann sicher zu gehen, dass alle wichtigen Stellen im Leadsheet stehen, mache ich in Schritt 6 gerne einen Durchlauf. Sprich, ich spiele zum Song, wie am Anfang gegebenenfalls schon, und lese mich einfach mal durch das Leadsheet und spiele dazu. Denn auf diese Weise kann ich dann sicher gehen, dass alle wichtigen Stellen drin auftauchen und ob ich den Song richtig nachvollzogen habe. Optional kannst du dann deine handschriftlichen Notizen noch in eine digitale Fassung umwandeln. Dafür gibt's Notationsprogramme wie Dorico oder MuseScore. Und da kannst du dann einfach das Ganze nochmal sauber niederschreiben. Macht's natürlich einfacher, als deine Aufschriebe in Papierform zum Auftritt mitzunehmen. Und du kannst dann einfach alle Songs in einer PDF zum Beispiel sammeln und hast alles zentral parat. Ja, auch wenn wir, jetzt um einen Song auswendig zu lernen, davon wegkommen möchten, an den Noten zu kleben, ist es erfahrungsgemäß trotzdem sinnvoll, solche Noten dabei zu haben, einfach um dann mal kurz rüber zu blicken oder vor dem Song nochmal das Ganze zu überfliegen. Denn ja, es gibt einem einfach dann die Sicherheit. Klar, wenn du die Sicherheit durch viel Wiederholen erlangen kannst, umso besser. Aber für den Fall der Fälle ist es absolut kein Fehler, so ein Leadsheet nochmal dabei zu haben. Mach dir aber bitte auch bewusst, dass nach Noten spielen und Musik machen immer zwei Paar Schuhe sind. Klar, wenn man jetzt zum Beispiel ein Melodieinstrument spielt, dann muss die Melodie entsprechend gespielt werden. Wir brauchen die zweite Stimme, die erste Stimme und da darf es jetzt keine Improvisation in dem Sinne geben. Mal abgesehen von einer Jazz-Kompo zum Beispiel, dann darf das Piano auch mal 32 Takte lang improvisieren oder der Gitarrist oder das Saxophon. Aber wir müssen immer daran denken, dass nach Noten spielen und Musik machen, wie gesagt, zwei Paar Schuhe sind. Denn wenn wir nur auf die Noten fixiert sind, sind wir immer ein Stück weit eingeengt. Wenn wir aber wissen, wie der Rhythmus verläuft, wie die Patterns aussehen und wie sich vor allem die anderen Musiker ergänzen können, dann können wir befreit Musik machen. Denn dann können wir gestalten. Die Noten geben uns die Sicherheit, die Orientierung, aber mach die Noten nicht so wichtig, vor allem nicht als Schlagzeuger, denn du musst beim Spielen enorm stark verbunden sein mit den anderen Musikern. Bei den Bands, insbesondere mit dem Bassisten oder mit der Rhythmusgitarre oder auch mit Keyboard, je nachdem. Denn ihr müsst eine starke Einheit bilden und dafür braucht es eine bestimmte Verbindung. Und wenn du nur an die Noten schaust, kannst du dich nicht auf deine Mitmusiker konzentrieren. Sprich, Noten bilden die Grundlage, dürfen aber nie zu wichtig werden. Ja, das haben wir jetzt ja besprochen, klar. Und Musik hängt immer von dir ab. Du hast die Handhabe, aktiv zu gestalten. In der Dynamik, in der, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen überschwänglich, aber auch in der Dramatik eines Songs. Wenn du emotional involviert bist und einen Funken versprühst, dann kannst du die anderen Musiker mit anstecken und dann kann was Cooles draus werden. Denn dann fängt Musik an und dann macht's richtig Spaß. Und auch beim Schlagzeugspielen kommt der Spaß natürlich erst durch Disziplin. Und damit wären wir auch schon beim letzten Schritt. Denn gerade wenn es darum geht, etwas Neues zu lernen, zum Beispiel neue Songs, dann braucht's Routine und regelmäßige Wiederholung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir mit diesen Schritten hierfür Anhaltspunkte geben kann. Und wichtig ist auch für mich, dass man immer spielerisch an sowas herangeht, spielerisch an neue Dinge und spielerisch mit Fehlern umgeht. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Probieren geht immer über Studieren und Fehler machen ist total wichtig. Deshalb keine Scheu davor. Ja, zum Thema Routine aufbauen. Hier geht's mir einfach darum, dass du regelmäßig wiederholst, die Songs durchspielst, vielleicht das Liedsheet auch mal beiseite legst und das Ganze auswendig probierst und zum Beispiel auch davon Aufnahmen machst. Denn die Aufnahmen können dir helfen, zu erkennen, wo du vielleicht noch unsicher bist, wo der Groove nicht ganz rund läuft oder wo du bestimmte wichtige Stellen verpennst. Überlege dir auch, sofern du bestimmte Grooves oder Fill-ins nicht wie im Original hinbekommst, sowas wie Backup-Lösungen, also Grooves und rhythmische Figuren, die du sicher beherrschst und die du auch im Zweifelsfall spontan abrufen kannst. Denn Sicherheit auszustrahlen ist unglaublich wichtig und die Band braucht Stabilität beim Song und wenn du sicher bist, dann kannst du auch den Spaß ausstrahlen. Also ich erinnere mich jetzt gerade an die Fahrstunden, zweite Fahrstunde oder so, das erste Mal eine Gangschaltung in der Hand gehabt. Ich war nicht sicher und hat auch nicht so viel Spaß gemacht. Und Sicherheit und Spaß bzw. Spielfreude gehen auch immer ein Stück weit Hand in Hand. Ich kann dir aber an der Stelle sagen, in dem Moment, in dem du die Songs und damit verbundene Grooves, Rhythmen, Fill-ins, Breaks etc. lernst, machst du einen wichtigen Schritt in die Richtung, um dir ein Vokabular aufzubauen. Ein Vokabular für Schlagzeuger quasi. Und je mehr du dieses Vokabular anwendest, desto sicherer kannst du es einsetzen. Denn beim Schlagzeugspiel ist es wie bei einer Sprache, ja, zum Beispiel Spanisch, Französisch oder Italienisch. Je größer dein Wortschatz, desto besser kannst du dich musikalisch unterhalten oder um es sozusagen dich musikalisch ausdrücken. Und ich finde persönlich, dass Songs ein super motivierendes Mittel sind, da du, egal ob jetzt mit Aufnahme oder nicht, beim Üben mit anderen Musik machen kannst. Und das ist unglaublich motivierend für die Tätigkeit als Schlagzeuger und Musiker generell. Denn im Kern liegt darin das Besondere an Musik. Sie verbindet uns. So, und zum Abschluss möchte ich dir noch einen Bonustipp mitgeben, den ich in einem Buch von Benny Crabb gelesen habe. Probier mal aus, die Songs, die du lernen möchtest, auswendig zu singen. Kleine Ergänzung von mir, probiere dann dazu, den Rhythmus und den Groove einfach mit deinen Händen und Füßen zu spielen. Sprich einfach als Body Percussion. So, ja, du weißt, was ich meine. Und ja, ich gebe es ganz offen zu. Ich bin absolut nicht textsicher. Und ich für meinen Teil, ich singe dann halt die Melodie mit. Und es muss auch nicht astrein intoniert sein. Es geht, glaub, einfach darum, den Song nochmal zu durchleben und zu visualisieren. Und ja, man kann ja auf verschiedene Weisen lernen. Man kann sich den Song anhören, dazu am Drumset sitzen. Man kann sich den Song in der Bahn anhören, dazu ein bisschen auf den Oberschenkeln trommeln. Man kann sich den Song aber auch, und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, selber vorsingen und dazu den Rhythmus spielen. Und wenn du das kannst, dann bist du schon sehr, sehr weit und hast den Song eigentlich schon quasi in dich aufgesogen. Denn dann weißt du, wie er aufgebaut ist, wie der Rhythmus geht, wo wichtige Stellen liegen und hast auf diese Weise das Fundament, um musikalisch zu gestalten, weil du dir über die grundlegenden Dinge keinen Kopf mehr machen musst. Und genau das wollte ich dir heute mit an die Hand geben. Ein paar Tipps, die es dir erleichtern, neue Dinge zu lernen, neue Songs. Ich denke, die Tipps können auch für andere Instrumentalisten interessant sein, denn letzten Endes geht es, wie bereits gesagt, einfach darum, das große Ganze am Ende zu verinnerlichen. Daher bleibt mir nur am Ende zu sagen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar wertvolle Tipps geben und wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Freude beim Trommeln. Wenn du Lust hast, auch mal gemeinsam mit anderen zu trommeln und dich auszutauschen, schau gerne auf erfolgsrhythmus.de vorbei. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Wir sehen uns, oder hören uns besser gesagt, in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Das war eine weitere spannende Ausgabe. Wenn dir die Sendungen gefallen, abonniere den Kanal und schenke uns eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir auch weiterhin interessanten Content produzieren, der dich weiterbringt. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß in deinem Erfolgsrhythmus.